Ja, wir sind an diesem Thema nicht einfach, weil wir dachten, wieder mal über Ehe predigen zu müssen, sondern weil einfach der Epheserbrief das als nächstes bringt. Wir sind dort bei der sogenannten Haustafel, sagt man manchmal auch, da kommen da so Familienthemen, eben Ehe und dann auch Erziehung, ein paar wenige Verse und auch die Beziehung zwischen Sklavenherren oder wir übertragen das heute auf Angestellte und Chefs. Übrigens, dieses Bild da ist ein Stück vom heutigen Ephesus. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ist das in der Epheser-Serie, weil es eingeblendet, das ist heutiges Ephesus in der Türkei. Das Gute bei Predigtserien ist ja das, dass man eben die Themen nicht auslesen kann, auch als Verkündiger nicht, dass man nicht die Lieblingsthemen nimmt und die schwierigen umschifft, sondern, und vielleicht gibt es euch als Gemeinde, als Zuhörer ähnlich, oder? Ich weiß, dass Ehe nicht bei allen dieselbe Freude und dasselbe auslöst. Je nach Erfahrungen kann das ganz schmerzvoll sein oder eben auch Jubel, vor allem für die, die das noch vor sich haben, die vielleicht schon eingefädelt sind. Es hat einige, die nächstes Jahr heiraten werden. Gut, etwas kann ich euch und möchte ich uns vorwarnen und darum sind diese Bilder, gerade das vom Ton auch so wertvoll. Es braucht heute einen feuchten Ton. Wir werden sehr herausgefordert mit dem biblischen Ehebild, das uns da Paulus zeichnet. Und nehmt es. Ich glaube, wir werden ermutigt sein, wenn wir nicht denken, wir müssen eine perfekte Ehe haben. Wir sind alle am Üben in Ehen, wer in Ehen und Partnerschaften drin ist. Gut, ich möchte zum Titel und Ehe im neuen Kleid, haben wir es genannt, und jetzt zu diesem wunderschönen Kleid von Tessa Tommy, ich durfte das ausleihen extra für heute. Ich möchte zu diesem Kleid etwas sagen. Stellt euch vor, ich habe den Preis übrigens befragt, ist nicht ein billiges Kleid, seht es ein bisschen. Stellt euch vor, jemand nimmt einen Farbbeutel und wirft den Farbbeutel voll in dieses Kleid von der Braut, die drin steckt. Schon mal erlebt? Oder Thomas Hasen hat vor ein paar Wochen mal gesagt, eine Braut, die ausgebuht wird, schon mal erlebt? Wohl kaum, oder? Und warum nicht? Warum ist das so? Ich glaube, eine weiß gekleidete Braut drückt, und das war schon bei jüdischen Ehezeremonien so, drückt Schönheit aus, Reinheit, Besonderheit, irgendwie auch Unantastbarkeit eben, Freude, Glück, es verbreitet etwas von dem. Auch etwas Heiliges, Einmaliges. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung dieses neuen Kleides im Epheserbrief. Es hat eben Doppelbedeutungen. Paulus beschreibt in Kapitel 4 und 5, dass Jesus Nachfolger im neuen Kleid gehen sollen, ein neues Kleid tragen sollen. Und der heutige Abschnitt zeigt, dass die Schar der Jesusgläubigen eben als Braut von Jesus bezeichnet werden. Vers 32 werden wir sehen, auch Offenbarung 21, 22. Die Braut, die Gemeinde, die Braut. Ja, ich möchte es nochmal sagen, was für eine exzellente Beschreibung, Vergleichung. Wenn du Christ bist, bist du Teil der Braut Jesu. Also noch viel mehr als dieses schöne Brautkleid. Braut Jesu, Teil von Jesu Braut. Und auch Teil seines Leibes, das sagt Epheserbrief auch. Und jetzt kommt das dritte, für heute so wichtige Bedeutung. Das neue Kleid, oder man könnte auch sagen, die neue Identität, ist ja eigentlich Folge der Neugeburt, die Jesus schenkt. Und Neugeburt gibt ja eine ganz neue Lebensausrichtung durch den Heiligen Geist. Und liebe Gemeinde, erinnern wir uns, welche Urberufung dreimal, Verse 6, 12 und 14 im ersten Kapitel des Epheserbriefs steht. Das war ja damals das Titelthema. Was ist deine Urberufung als Mensch? ob jetzt schon Christ oder noch nicht. Was ist die Urberufung? Warum hat uns der Herr geschaffen? Wer weiß es noch? Wir sollen leben zu seiner Herrlichkeit oder zum Lob Gottes. Durch unser Leben soll der Herr gelobt werden. Das ist erste, oberste Berufung. Und jetzt dürfen auch alle Ledigen oder Verwitweten oder Geschiedenen merken, ich kann heute von der Predigt etwas mitnehmen. Das ist der Ehe noch übergeordnet, der menschlichen Ehe, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, ohne diese innere, geisterfüllte Ausrichtung werden wir beim heutigen Text bei Vers 21 und spätestens 22 den Schirm zutun und die Ohren verschließen. Denn das ist zu viel, wenn man nicht den Geist Gottes kennt. Gehen wir sofort zum Text. Epheser 5, aber 21. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi. Ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er selbst ist der Retter des Leibes. Wie aber die Kirche sich Christus oder die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche, denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes oder ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, seine Frau lieben, wie sich selbst, die Frau, aber ehre ihren Mann. Noch einmal Punkt 1. Ich glaube, gesunde Unterordnung geht nur im neuen Kleid. Vers 21. Ordnet euch einander unter. Das Wort unterordnen hier, das meint wirklich sich unterstellen, sich unterwerfen oder jemandem untertan sein. Man kann das nicht irgendwie zurechtbiegen. Es meint das. Es geht um Autorität, um Verantwortungen. Tommy German wird in einer Woche dann über Chefs und Angestellte predigen und wird über Autoritäten sprechen. Dann steht in diesem Vers auch einander. Das heißt oder das meint, in den verschiedenen folgenden Bereichen, eben was im Epheser kommt, Ehe, Eltern, Kinder, Chef, Angestellte und es gibt ja noch andere, also in den verschiedenen Unterordnungsbeziehungen gibt es eben verschiedene Unterordnungsarten. Einmal das eine dem, einmal das eine dem. Also Vers 21 ist in dem Sinn auch eine Art Überschrift für die folgenden Themen. Ordnet euch einander, je nach Gruppe und Situation unter. Und das geht dann bis Epheser 6, 9. Und schließlich heißt es in der Furcht Christi. Und hier sind wir schon beim neuen Kleid, bei der neuen Ausrichtung. Paulus schreibt ja den Ephesern, er kennt ja die Gemeinde sehr gut. Jesus ist euer Herr, ihr Epheser. Ihm gehört doch jetzt die Ehrfurcht. Er hat das Sagen. Vor ihm beugt ihr euch, vor ihm geht ihr auf die Knie. Ich mache hier eine wichtige Klammer im Zusammenhang mit dem neuen Kleid. Das Leben im neuen Kleid meint eben nie ein Leben abseits aller Gebote und Anordnungen. Wie das manchmal Christen meinen, manchmal Christen, die sehr eng geprägt sind und dann die Gnade Gottes richtigerweise entdecken und dann manchmal auch völlig falsch gelehrt, denken, okay, für einen Christen gibt es keine Anordnungen mehr, keine Gebote mehr, nichts mehr. Das ist die wahre Freiheit in Christus. Aber das ist falsch, das ist nicht ausgewogen. Und Jesus hat ja gesagt, Johannes 14, 15, wer mich liebt, der drückt das aus, indem er die Gebote hält. Und diese überzogene Gnade, dem sagt Bonhoeffer, das ist billige Gnade. Das ist Schleuderware. Kannst auch noch ein bisschen haben von der Gnade. Und schaut aufs Kreuz. Das kann irgendwie nicht stimmen. Das Kreuz ist zu teuer, als dass wir einfach so billig Gnade bekommen und billig das auch so lehren. Aber leider gibt es immer wieder Bücher und auch Pastoren, die das so überzogen, die Gnade einfach falsch lehren. David Hurni hat uns vor ein paar Wochen im Kapitel 5 das so gut ausgewogen dargelegt. Mögt ihr euch erinnern? Das neue Kleid, da ist Zuspruch, aber da ist auch Anspruch drin. Diese Spannung, die können wir nie ausblenden. Also, Klammer zu, biblische Rechte unter Ordnung, hoffentlich von Herzen gelebt, geht nur im neuen Kleid. Und natürlich vor allem im Vertrauen in den, der uns das neue Kleid gegeben hat. Haben wir in den das Vertrauen? Eine Schlüsselfrage. So, jetzt gehen wir zu den Ehefrauen. Was heißt das für die Ehefrau im neuen Kleid? Nochmals, 22, ihr Frauen, unterordnet euch euren Männern wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Und dann 24, wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Und jetzt wird es ganz happig für euch Frauen, Ehefrauen. Aber eben, der Männerteil, Der folgt bald. Ein paar Sachen zu diesen Versen hier. Paulus schreibt, Ehefrauen, stellt euch unter das Haupt eures Ehemannes. Und das ist nicht eine Einzelaussage. Wir wissen ja, nur eine Aussage reicht nicht als Lehre in der Bibel. Das sagt Paulus auch im Kolosserbrief so und im 1. Korinther 11. Und das sagt auch Petrus, ein anderer Autor, im 1. Petrus 3. Das wird bestätigt. Jetzt kommen zwei ganz wichtige Punkte. Und ich kann mir vorstellen, diese Sicht kann falscher Druck, falsche Angst nehmen. Es geht um die Funktion in der Ehe hier. Und der Satz heißt nicht, einfach in Gesellschaft und überall sind die Männer die Leitenden, wenn man biblisch das genau nimmt, und die Frauen, die müssen einfach gehorchen. Das geht hier um die Ehe. Es geht um Eheordnung. Gut, zu Paulus und Jesu Zeiten war durch die Kultur, damals war ganz klar der Mann einfach maßgebend. Das war kulturell so geprägt. Aber hier geht es um die Ehe. Weiterer ganz wichtiger Punkt. Es geht hier nicht mit dieser Funktion Haupt- und Unterordnung. Es geht nicht um eine Wertigkeit, sondern um eine Funktion. Denn laut Galater 3,28 sind Frau und Mann gleichwertig. Aber Frau und Mann sind nicht gleichartig. Ganz Ähnliches sehen wir bei der Trinität, oder? Vielleicht das Dreieck, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Vater sendet den Sohn, oder? Der Sohn geht vom Vater aus, könnte man auch sagen. Ja, der Vater ist viel wichtiger, aber ist im Gesamtzusammenhang nicht so. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, beide sind gleichwertig Gott, wie wir das aus der Bibel sehen. Und ganz ähnlich hier bei Frau und Mann, es geht nicht um Wertigkeit. Paulus begründet den Sachverhalt mit, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ein Bild, das wir aus dem Epheserbrief bestens kennen. Aber euch das nochmals hier so hingezeichnet, das Linke kennen wir, das Haupt Jesus, dann die Christen, die einzelnen Leute, das ist die Kirche oder die Gemeinde, die Glieder. Und jetzt in der Ehe eben, dass der Mann das Haupt und quasi die Frau als Leib des Mannes oder eben, ja, quasi, steht so einfach darunter. Und wenn wir hören, Wie die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Dann können wir beim ersten Satzteil nicken wir, oder? Klar sind wir Christus untergeordnet, aber beim zweiten, das ist schon happig. Und bevor du jetzt als Frau sagst, also bei aller Liebe zu Jesus und bei allem Brautkleidbild, das kann ich so heute 2025 einfach so nicht nehmen. Bevor du das denkst und zu Ende denkst, gehen wir jetzt sofort zu den Männern, denn das wird helfen. Und Männer, haltet euch fest am Stuhl fest. Was heißt das jetzt für die Ehemänner? Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Wieder bleibt Paulus im bekannten Bild, Haupt, Leib oder Jesus, Gemeinde, Bild. Wie das Haupt Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie aufgeopfert hat. Kann man ja wirklich so sagen. Bis zum Tod. So sollen Ehemänner ihre Frauen lieben. Was bleibt da für die Männer an Spielraum, für Machotum, für Herrschen, für Herumdirigieren, alles selber entscheiden, sexuell dominieren, drängen, Hauptstellung ausnutzen? Nichts, kein Millimeter. Frauen, das möchte ich heute laut sagen. Und da ist viel Leid geschehen, weil man die Hauptstelle missbräuchlich gelebt hat. Ich glaube, der ganze Geschlechterkampf, wir spüren den manchmal, auch politisch empörend, die ganze übertriebene Feminismuswelle, Feminismus an und für sich ist nichts Schlechtes, aber das ist überzogene, wahrscheinlich die ganze Genderfragen, das hat ganz stark mit dem zu tun, dass die Männer ihre Hauptstellung nicht gut gelebt haben. Auch in kirchlichen Kreisen. Irgendwie haben wir Vers 25 einfach immer zugedeckt, oder weiß nicht was. Paulus führt weiter aus, und wir versuchen das zu aktualisieren, 26. Und die Braut oder die Frau, also um sie zu heiligen, das ist die Absicht, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, so will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, wieder der Vergleich, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler, heilig soll sie sein und makellos. Männer sind verantwortlich, dass sich Frauen geistlich entwickeln können. Heiligung. Er meint, dass die Christusähnlichkeit, das neue Kleid, sichtbar und Realität wird bei der Frau. Beispiel, vielleicht will deine Frau eine teure Tagung besuchen, wo sie darin gefördert wird. Zahl das und schick sie hin und schau, dass die Kinder versorgt werden. Oder viel schlichter vielleicht. Geben wir Männer den Frauen ein gutes Beispiel an regelmäßig Gottes Wort studieren. Regelmäßig beten. Natürlich auch für sie. Dienst im Reich Gottes vorangehen. Das fördert und motiviert die Frauen. Wir sollen geistlich vorausgehen. Die Männer sollen geistlich vorausgehen. Auch mit der Glaubenserziehung bei den Kindern. Das gehört alles dazu, zum Hauptsein. Darum sind die Männer, Vers 28, verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Jetzt wird Paulus ganz schlicht. Man schaut doch normalerweise zu seinem eigenen Körper, sagt er. Geht vielleicht ins Fitness oder muss in die Physiotherapie. Vielleicht mal zum Arzt, weil man den Leib liebt. Übertragen, meint Paulus, dir Mann, du Haupt, geht es doch viel besser, wenn du gut zur Frau schaust. Wenn du ihr zum Beispiel, es klingt so banal, aber für uns Männer manchmal herausfordernd, wenn wir den Frauen gut zuhören. Ohne Stöpsel. Gut zuhören. Und sie das merken. Jetzt sind wir ganz bei ihnen. Wenn wir ihr ab und zu eine Überraschung machen, wenigstens die Frauen, die ja Überraschungen besonders mögen, sind nicht alle gleich. Wann hast du der Frau die letzte Überraschung beschert, deiner Ehefrau? Ich rede immer noch von der Ehe. Ein Geschenk. Nachfragen, wie ist es heute mit den Kindern gegangen? Oder nachfragen, wenn sie neue Aufgaben haben, auch außer Haus. Für sie beten, habe ich schon gesagt. Die Juden, ich denke, das wird wirklich regelmäßig am Sabbat gemacht, die haben da einen wunderschönen Brauch, die jüdischen Ehemänner. Wenn die da am Sabbat, am Freitagabend, den einläuten und um den Tisch herum sitzen, dann ist es die Aufgabe des Mannes, zuallererst vor den Kindern seine Ehefrau zu loben. Wunderschön, nicht wahr? Und ich denke, die meisten müssen da nicht grübeln und sagen, was könnte ich jetzt sagen? Und also, es gibt doch immer Dinge zu loben. Und wichtig ist eben, dass wir auch darüber sprechen und es nicht nur denken, wir Schweizer. Wir denken halt oft das Lob nur. Wir sind beim Thema Ehepflege. Hier drin sind ja viele verheiratet oder waren es, sind vielleicht verwitwet oder wünschen es sich Ehepflege. Ich sage meiner Frau ab und zu, wir wollen eine exklusive Beziehung bleiben. Sie will das auch. Exklusiv heißt, ich mache mit meiner Frau Dinge, die ich mit sonst niemandem mache. Nur wir. Exklusiv. Aber das heißt dranbleiben. Kürzlich haben wir wieder mal ein Ehebuch durchgearbeitet. Das tat uns gut. Du bist wie ein Moderator, oder? Wo dann auch das bisschen Schwierigere kommt aufs Tapet oder steht da geschrieben. Dann tauscht man aus. Ich möchte auch dieses Angebot empfehlen. Wir haben ab Mitte Januar einen Ehekurs hier von Family Life. Wirklich einen bewährten Kurs. 7 Abende, zuerst ein herrliches Abendessen, dann Videoclips und Zweiergespräche, nur zu zweit an einem Tisch, kostet 390 Franken. Natürlich vor allem wegen dem Essen, aber auch wegen der Lizenz. Es kostet uns etwas, in die Ehe zu investieren. Ist wichtig. Hauptsein meint auch, die Frau zu schützen. Beispiel, der Mann muss zuerst aus dem Bett, wenn man eine Parterrewohnung hat und man hört ein Geräusch in der Wohnung und denkt, meine Güte, das Fenster blieb offen. Dann Mann zuerst aus dem Bett nachschauen. Ist eine Karikatur. Gut, vielleicht schon erlebt, aber in dem Sinn, vorausgehen. Die Frau schützen. Hauptsein heißt nicht überall leiten, überall sagen, was geht. Es gibt Bereiche, da sind die Frauen besser. Und das ist ihr Gebiet. Und da haben wir uns unterzuordnen. In unserem Küchenschrank, das war schon bei Mutter so, habe ich mich schon oft geärgert, dass wenn man die eine Schüssel nehmen will, muss man 3 obere Schüsseln zuerst wegnehmen, oder? Und ich habe schon oft so Andeutungen gemacht, man könnte doch das Geschirr anders einräumen. Aber ich meine, es ist eine Platzfrage, oder? Aber heißt, meine Frau ist da verantwortlich, das kann sie bestimmen. Sie macht das gut. Der Mann trägt einfach offenbar letzte Verantwortung, aber er ist nicht überall, muss nicht überall leiten und sagen, wie. Letzte Verantwortung, sich nicht drücken. Ich habe so gedacht, und wisst ihr, das hat auch nichts damit zu tun, es gibt Ehepaare, oder? Da ist die Frau ist das Alpha-Tier. Ist die Dominante von der Persönlichkeit her und der Mann ist vielleicht der Stetige. Und das funktioniert genau gleich, dass der Mann, wenn er eben die Hauptstellung wahrnimmt, dass der Mann trotzdem das Haupt ist. Haupt heißt nicht, man spricht am meisten. Zum Beispiel, das ist etwas anderes. Haupt ist Verantwortung übernehmen. Ihr wisst, was ich meine, aus einem Gelächter. He? Es gibt so verschiedenste Konstellationen, oder? Und ich habe so gedacht, ein wunderschönes Zeichen ist doch das, wenn eine Ehefrau, die einen starken Leiteranteil hat, ihrem Mann zu verstehen gibt, ich bin so froh, bist du das Haupt. Das ist ein gutes Zeichen. Und sie kann ihr Leiterpotenzial trotzdem voll leben. Als Persönlichkeit. Gut. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich glaube, Haupt sein heißt auch, vieles zusammen besprechen. Und oft findet man ja zusammen eine gute Lösung. Und eben auch da nicht befehlen. In meiner Tour d'Horizon nach Deutschland und dann Wädenswil und Thun, das war immer klar, wir besprechen das. Und hätte meine Frau keinen Frieden gehabt, ich hätte diese Schritte nicht machen können und ich hätte sie auch nicht gemacht. Das gehört auch zum Hauptsein. Die Frau lieben heißt, wenn sie nicht wohl ist mit einer Situation, dann mache ich es nicht. Und wenn das die Frau so wahrnimmt und erlebt, dann sperrt sie sich auch nicht. Und dann gibt sie sich Mühe, kann ich mich nicht in die Idee, in den Traum des Mannes hineinbegeben. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, oder? Sandra braucht ja auch Zeit. Als ich sagte, du, komm, wir gehen ein Jahr nach Deutschland. Verdienen nichts, kommst du mit? Braucht es ja auch Zeit. Aber dann hat sie irgendwann gesagt, ja, das machen wir. Sonst wäre ich nicht gegangen. Also, schaut, diese jetzt beschriebene Art, das hat mit diesem neuen Kleid zu tun, mit dem Geist. Jesus ist mein Herr und ich will als Ehemann meine Frau lieben und als Ehefrau, ich will freiwillig mit Freude mich dem so hingeben. Es braucht wirklich das Kleid von Christus, sonst sagst du, weißt du was, also pff. Ich wollte mich doch da nicht unterstellen. Oder der Mann sieht vielleicht, das ist so mühsam, gegen das Haupt müssen sie, gegen die Verantwortung. Ein bisschen voll, wollte ich nicht. Oder? Und da braucht es den Geist von Christus in uns. Und darum stürzen wir uns ins Kleid von Christus. Aber gell, die Latte ist schon hoch, oder? Findet ihr auch? Die Latte ist schon hoch. Für beide, für Ehefrauen und für Ehemänner. Darum ist uns als Gemeinde Ehevorbereitung sehr wichtig, dass wir vor Gott in der Verantwortung wenigstens auch einen Teil beitragen, dass Menschen, die sich kirchlich trauen wollen, dass sie ein bisschen eine Ahnung haben, was die biblische Eheordnung ist. Viele wissen ja schon vieles. Und Ehevorbereitung ist auch für Zweitehen ganz wichtig, vielleicht noch wichtiger, weil man da ja auch Altes mitbringt und mitnimmt. Man könnte Paulus Gedanken so zusammenfassen. Frau, bist du bereit, für deinen Mann zu leben? Mann, bist du bereit, für deine Frau zu sterben? Das steht da im Epheser 5. Und vielleicht sagen wir, gerade wenn wir noch nicht in einer Ehe stehen, dann eher nicht. Ich glaube, wenn man eine Partnerschaft, eine Ehe will und mit der Vorstellung, ich möchte möglichst im selben Lebensstil weitergehen, trotzdem, dann bitte heirate nicht. Bitte nicht. Es gibt ein Desaster. Und es gibt immer Gestürm und Zank. Das geht einfach nicht. Oder vielleicht sagt man, ja, ich muss die Kosten nochmal überschlagen, hoffentlich. Ein Riesenprojekt, eine Ehe. Oder halt, ja gut, halt in wilder Ehe. Nur auf Probe. Aber ich glaube, wer die Erfahrung und die Entschiedenheit hat, zum Lobe Gottes zu leben, wer glaubt, dass Jesus, Gottes Sohn, wirklich für meine Schuld gestorben ist, mich neu gemacht hat durch diesen Geist. Und wenn ich glaube, dass der Ehebund, der ist ja wirklich alt, he? Und der kommt nicht irgendwie aus der Aufklärung, sondern er kommt wirklich von Gott. Wenn ich vertraue und glaube, das ist ein so wunderbares Modell für Partnerschaft, das Beste, das Urmodell, das Geschenk. Die beste Art, Partnerschaft zu leben, verantwortungsvoll, erfüllend. Wer das glaubt, der sagt, ich will die Ehe, die in der Bibel beschrieben ist. Ich will das. Ich will diese Substanz. Ich will diese Qualität. Wie sie Vers 31 zitiert wird, auch das ist ein Zitat aus 1. Mose 2, 24, ganz am Anfang der Bibel. Und Jesus bestätigt es wortwörtlich in Matthäus 19. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Drei Schritte hier. Die Eltern verlassen und selbstständig werden. Eigene Persönlichkeit. Dann an die Frau binden. Dieses Verb ist speziell. Es meint auch kleben oder eben gell, binden. Binden. Entweder ist etwas gebunden oder noch nicht gebunden. Aber etwas gebunden, es ist eben verbindlich. Oder? Und darum meint eigentlich dieser Zwischenteil, etwas ist öffentlich-rechtlich deutlich gemacht. Bei den Juden ja oft Verlobung und dann Heimholung der Braut. Und schließlich nach dem Öffentlichmachen, steht, und die zwei werden ein Fleisch, die sexuelle Verschmelzung, der Ehevollzug. Hier und so, in diesem Sorgfaltsrahmen, würde ich sagen, in diesem Schutzrahmen des Ehebundes oder der Ehe, soll sich erfüllende sexuelle Intimität entwickeln können. Noch etwas zur Verlobung, das gibt manchmal Verwirrung. Bei den Juden hatte die Verlobung bereits eine gewisse rechtliche Bedeutung, aber Sexualität war noch nicht angezeigt, das wissen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Bei uns hat ja Verlobung keine rechtliche Bedeutung, also da ist ein Unterschied. Ich möchte mit zwei Schlussgedanken schließen zur Ehe. Und Paulus gesteht das in Vers 32 nochmals zu. Wir brauchen für die Ehe diese engste Gemeinschaft, wie oft man da bespiegelt wird von der Frau oder vom Mann, oder? Es ist wirklich die engste Gemeinschaft für Menschen. Wir brauchen dafür einfach das Jesuskleid, das neue Kleid. Und die immer wiederkehrende Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vielleicht ist euch aufgefallen, welche drei Verse gerade vor diesen Themen Ehe, Familie und Chefangestellte steht. Und ich glaube, das ist nicht Zufall. Dort steht, berauscht euch nicht mit Wein und so, sondern werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es bestätigt, dass wir empfinden, die Latte für Ehe ist wirklich hoch. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, auch wenn wir Christus angehören, unsere menschliche Liebe reicht nicht für diese Ehe, die da beschrieben wird. Wir brauchen für die Ehe die Erfüllung des Heiligen Geistes. Darum stehen diese Verse vor dem Thema Ehe. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist immer wieder und du wirst das merken. In dieser Fülle des Geistes geht es besser, die Frau oder den Mann zu lieben. Das Zweite, Ehe und Partnerschaft generell ist heute ja nicht zuletzt durch Social Media, auch durch diese Plattformmöglichkeiten, auch durch wandelnde Rollenbilder und ich denke bei uns auch durch den Wohlstand, oder? Alles soll uns ja glücklich machen. Und natürlich auch die Partnerschaft. Die Partnerschaft muss mich glücklich machen. Gefährlicher Satz. Also durch das ist die Partnerschaft heute so mit Erwartungsansprüchen beladen, dass viele sich scheuen, Partnerschaften einzugehen. Aber jetzt kommt eben die Lösung auch wieder im selben Text. im Epheserbrief. Wenn ich meine Urberufung zum Lobe des Herrn zu leben, über alles stelle, auch über die Ehe, dann ist diese Erwartungsängste und all dieses Beladene, ich muss eine super Partnerschaft führen, dann verliert das diesen angstmachenden Anspruch, diesen Perfektionismusgedanken. Und ich würde sogar sagen, Ehe darf in diesem Verhältnis, dass ich zuerst für Jesus leben will, die Ehe darf dann auch Mittel zum Zweck sein. Und jetzt was als Widerspruch, jetzt haben wir da das Brautkleid und so. Aber darüber, über der Ehe, über dem Ehebund und ein Trost für alle Verwitweten, Geschiedenen und Ledigen, darüber ist eben die Beziehung mit Christus. Das ist das Wichtigste, Christus zu verherrlichen. Der Nachfolger Jesu heißt bei aller biblischen Ehegewichtung Jesus zuerst, der Herr zuerst, ob verheiratet, verwitwet, ledig oder geschieden. Amen. Wir wollen einen Moment einfach noch still sein und dann wird Jannik übernehmen und wir werden die Grundlage vom Gehörten, das Abendmahl, die Hingabe Jesu zusammen feiern. Sind wir einen Moment einfach still, dann übernimmst du.